Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Neuer Konzernchef von Nestlé wird überraschend, der 53-jährige Belgier Paul Bulcke. Die Deutsche Bank hat laut ihrem obersten Chef Josef Ackermann zu viele riskante Geschäfte getätigt. Bundesrätin Doris Leuthard appelliert an den Schweizer Finanzplatz, die Vorschriften einzuhalten und nicht elegant zu umfahren. Frankreichs Präsident Sarkozy verschärft die Einwanderungsgesetze, die schon unter Innenminister Sarkozy strenger wurden. Boliviens Opposition ist wieder bereit, über die Verfassung zu diskutieren, aber wohl nicht, sie wirklich neu zu schreiben. Und im Dossier Erinnerungen an düstere Zeiten, die Geschichte der Little Rock 9, Rassentrennung in den USA vor 50 Jahren. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Georg Auftermauer.
An der Spitze des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé findet ein Wechsel in der obersten Führung statt. Der bisherige Chef Peter Brabeck wird die Führung von Nestlé an den 53-jährigen Belgier Paul Bulcke abgeben. Brabeck bleibt Verwaltungsratspräsident von Nestlé. Dagmar Zumstein.
Die Börse reagierte überrascht und enttäuscht auf den Entscheid von Nestlé, Paul Bulcke als Nachfolger von Peter Brabeck auf den Chefsessel zu hieven. Der Aktienkurs an der Schweizer Börse sackte um 3,6% ab. Analysten hatten auf Finanzchef Paul Polman gesetzt, den sie in den vergangenen anderthalb Jahren als offen und überaus fähig gelobt hatten. Polman hatte unlängst die Anleger mit einem Aktienrückkaufprogramm von 25 Milliarden Franken begeistert. Entsprechend enttäuscht reagierten nun die Börsenhändler, sie befürchten den Abgang des Finanzchefs. Entschieden hat sich Nestlé für Paul Bulcke und setzt mit ihm auf Kontinuität. Auch sein Leistungsausweis kann sich sehen lassen. Der Belgier steht seit 28 Jahren im Dienst von Nestlé und gehört zu den Architekten der jetzigen Strategie. Bulcke soll die Nachfolge Brabecks am kommenden 10. April antreten und dann von der Generalversammlung auch in den Nestlé-Verwaltungsrat gewählt werden.
Die Krise bei den Finanzmärkten hat nun auch die Deutsche Bank erreicht. Der Chef der Bank, Josef Ackermann, hat in einem Interview mit dem ZDF Fehler in diesem Zusammenhang eingeräumt. Die Deutsche Bank habe in der allgemeinen Markteuphorie Geschäfte abgeschlossen, die sich inzwischen als zu riskant herausgestellt hätten. Kredite im Umfang von 30 Milliarden Euro müssten neu bewertet werden. Das Ergebnis des dritten Quartals werde deshalb schlechter ausfallen als erwartet. Außerdem sei es nicht möglich, wie geplant, bis zum Jahresende 4.000 neue Mitarbeiter einzustellen. Die Schweizer Banken haben im letzten Jahr so viel verdient wie noch nie. 73 Milliarden Franken. Das sind 6,5% mehr als im Vorjahr. Und die Branche zeigt sich auch für die Zukunft optimistisch, hieß es an der Versammlung der Schweizerischen Bankiervereinigung. An der Tagung mahnte Bundesrätin Doris Leuthard die Bankiers, die Glaubwürdigkeit des Finanzplatzes nicht durch Regelverstöße zu verspielen. In Anspielung auf den Fall Sulzer und die Rolle der Zürcher Kantonalbank sagte die Wirtschaftsministerin, Gesetze seien kleine Slalomstangen, die man möglichst geschickt umfahren solle. Die Armee kann über eine halbe Milliarde Franken in zwei große Programme investieren, in ein System für die Führungsinformation und in die Telekommunikation. Einstimmig hat der Ständerat, das zweite Kammer, 580 Millionen für das Rüstungsprogramm 07 genehmigt. Der Ständerat kam zum Schluss, die Beschaffungen seien gut begründet und auf die wahrscheinlichsten Einsätze der Armee abgestimmt. Das Parlament möchte, dass die Schweiz mehr Soldaten für Friedenseinsätze im Ausland zur Verfügung stellt. Der Ständerat schloss sich einer Motion des Nationalrats an, die verlangt, dass die Schweizer Armee in den kommenden Jahren mindestens 500 Armeeangehörige bereitstellt. Doppelt so viele wie bisher. Sie sollten bei friedenserhaltenden Aufgaben zum Einsatz kommen. Die vier Mitarbeiter des Flugsicherungsunternehmens Skyguide, die im Zusammenhang mit dem Flugunfall von Überlingen verurteilt worden sind, verzichten auf eine Berufung. Skyguide gab bekannt, ein Weiterzug der Urteile stelle nur eine unnötige weitere Belastung für alle Betroffenen dar. Auch die Staatsanwaltschaft verzichtet auf einen Weiterzug. Dass die Geschädigten das Urteil weiterziehen, gilt das unwahrscheinlich. Immer mehr Frauen in der Schweiz sind berufstätig, jedoch die meisten nicht zu 100%. Fast 60% der Schweizerinnen arbeiten nämlich Teilzeit. Die Schweiz liegt damit international auf Platz 2, wie eine Studie des Bundesamts für Statistik festhält. Nur in den Niederlanden arbeiten noch mehr Frauen Teilzeit. Die Verfasser der Studie haben auch die Löhne untersucht und festgestellt, dass Frauen in Europa bis zu einem Drittel weniger verdienen als Männer. Auch nach 50 Jahren besteht weiter eine große Nachfrage nach der dargebotenen Hand in der Schweiz. Im letzten Jahr gingen beim Beratungstelefon unter der Nummer 143 25.000 Anrufe ein. In den 12 Regionalstellen klingelt durchschnittlich alle 3 Minuten das Telefon, das rund um die Uhr. Gegründet wurde die Dienstleistung vor 50 Jahren als Selbstmordtelefon zur Hilfe für verzweifelte Menschen. Die Idee dazu stammte von einem Zürcher Geschäftsmann, der bis heute anonym geblieben ist. Die Sterbehilfeorganisation Dignitas darf in der Zürcher Gemeinde Stäfa vorläufig keine sterbewilligen Menschen mehr in den Freitod begleiten. Der Gemeinderat hat ein entsprechendes Verbot erlassen. Der Besitzer der Wohnung kann nun ein Baugesuch einreichen, um die Bewilligung für Sterbehilfe in der Wohnung zu erhalten. Die Gemeinde will allerdings noch genauer prüfen, ob eine Sterbewohnung in Stäfa störend wirke oder nicht. In der Stadt Zürich ist heute ein Großprojekt der SBB in Angriff genommen worden, die neue Linie Altstetten Hauptbahnhof Ürlikon. Kernstück des Projekts ist ein neuer unterirdischer Bahnhof, der 16 Meter unter den bisherigen Gleisen gebaut wird. Der neue Bahnhof soll Ende 2013 eröffnet werden. Die Kosten sind auf gut 1,8 Milliarden Franken veranschlagt. Das Aufrichtfest feierte heute ein Berner Großprojekt. Das Einkaufs- und Freizeitzentrum Westside in Bernbrunnen ist im Rohbau fertigerstellt. Es soll in einem Jahr eröffnet werden. Westside ist das erste Schweizer Bauwerk des amerikanischen Star-Architekten Daniel Liebskind. An den Devisenmärkten ist der US-Dollar weiter unter Druck gekommen. So ist der Euro erstmals über die Marke von $1,40 geklettert. Auch gegenüber dem Schweizer Franken gab der Dollar nach und fiel auf den tiefsten Wert seit 2,5 Jahren. Händler führen die Entwicklung auf die unsichere Lage auf den US-Märkten zurück.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1. Die weiteren Themen. Die Ära Brabeck geht zu Ende. Hinter hohen Mauern hat der Nestle-Boss seinen Konzern umgebaut. Wir werfen einen Blick in die Festung von Vevey. Erst als die Feuerwehr kam, merkten alle, dass es brennt. Die Rettungsaktion für die britische Hypobank Northern Rock hat zu Panik geführt. Und das hat Folgen. Sarkozy hält Kurs. Was Frankreichs Präsident als Innenminister begann, führt er im Élysée zu Ende. Die Einwanderungsgesetze werden nochmals verschärft. Nach langem Stillstand wird in Bolivien wieder über eine Verfassung diskutiert. Aber Bewegung allein ist noch kein Fortschritt. Basel-Mulhouse ist keine Weltreise mehr. Im Dreiländereck wagt man den grenzüberschreitenden Nahverkehr. Eine Erfolgsgeschichte. Sion hat böse Erinnerungen und große Hoffnungen. Und beide haben mit dem gleichen Mann zu tun, Fußballpräsident Constantin. Und im Dossier die Little Rock Nine. Vor 50 Jahren mussten in den USA schwarze Kinder mit Armeeeskorte in die Schule. Erinnerungen an die Gegenwart. Nestlé, das heißt fast 100 Milliarden Franken Umsatz. Und noch eine Zahl, nicht weniger eindrücklich, 265.000 Angestellte weltweit. An der Spitze dieses Giganten, und hier ist dieses Wort erlaubt, stand die letzten 10 Jahre Peter Brabeck als Konzernchef und seit 3 Jahren auch als Verwaltungsratspräsident. Im kommenden April übergibt er die operative Leitung seinem heute nominierten Nachfolger Paul Bulcke. Massimo Agostinis wirft einen Blick zurück auf Brabecks Jahrzehnt.
Wer im Internet nach Publikationen über den Schweizer Nahrungsmittelgiganten Nestlé und dessen Chef Peter Brabeck sucht, dem werden auf die Schnelle rund 3 Bücher angezeigt. Eines direkt aus dem Hause Nestlé, eines von der globalisierungskritischen Bewegung ATTAC und eines, das auf den ersten Blick als unabhängig erscheint. Wer mit den Autoren dieses Buches Kontakt aufnehmen will, kommt indes nicht weit. An ihrer Stelle ruft nämlich die Nestle-Pressestelle zurück. Die kleine Episode ist symptomatisch. Auch unter dem sich offengebenden Österreicher Peter Brabeck dominiert das Motto: Wir sind zwar offen, möchten aber am liebsten alles kontrollieren. Wer kritisch berichtet, dem ist ein Rückruf aus der Pressestelle sicher, nicht immer in freundlichem Ton. Wer aber mit der Finanzgemeinde spricht, der hört viel Lobendes über das Wirken von Peter Brabeck. Zum einen hat er es geschafft, aus einer eher langweiligen Aktie ein begehrtes Papier zu machen. Während seiner 10-jährigen Regentschaft hat sich der Wert des Unternehmens verdreifacht. Hoch angerechnet wird ihm, dass er den einst schwerfällig organisierten Konzern umstrukturiert hat. Nicht mehr die Länderchefs haben das Sagen, sondern die Produktverantwortlichen. Für Außenstehende klingt das unspektakulär. Aber, so heißt es einhellig, den Einfluss der Länderchefs zu beschneiden und die Verantwortung an die Produkteleiter zu übergeben, sei eine Herkulesaufgabe gewesen. Besonders, weil die Länderchefs eine Machtfülle genossen hätten wie kleine Könige. Auch dass der Umbau des Konzerns relativ reibungslos vonstatten ging und sich der Aufbau modernster Computernetzwerke nicht wie so häufig in Riesenunternehmen als Fehlinvestition entpuppte, all dies, so bescheinigt ein Finanzanalyst, der Nestle seit vielen Jahren beobachtet, all dies sei ein großer Verdienst von Brabeck. Und dass Nestle trotz des Umbaus, der viel Managementkapazitäten band, stetig weiterwuchs und seine Margen verbessern konnte, weise ebenfalls auf die überragenden Fähigkeiten des Österreichers hin. Dass Brabeck hier so erfolgreich war, führen viele Beobachter auf seinen Werdegang zurück. Seit bald 40 Jahren arbeitet er für Nestle, hat als Verkaufsleiter in Lateinamerika seinen Sporen abverdient und so im Laufe der Zeit das Unternehmen bis in seine kleinsten Verästelungen kennengelernt. Das dürfte ihm zugute gekommen sein. Baustellen gibt es aber trotzdem noch. So kommt das Süßwaren- und Joghurtgeschäft nicht richtig voran. Der ewige Rivale aus Frankreich, Danone, zieht hier regelmäßig an Nestle vorbei. Ist Peter Brabeck in der Finanzgemeinde hoch angesehen, fällt das Urteil bei den Kritikern und Nichtregierungsorganisationen auf dem ganzen Globus weniger positiv aus. Zwar hat Brabeck den Kontakt mit ihnen nicht gescheut, etwa im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos. Doch auf Kritik reagiert er stets unsicher, was häufig in Arroganz und Herablassung mündet. So ist es ihm nicht gelungen, das Image von Nestle nachhaltig aufzupolieren. Mit dem Namen sind zwar kräftiger Espresso und zarte Schokolade verbunden, aber auch der Babymilchskandal, verfolgte Gewerkschafter in Kolumbien oder leergepumpte Grundwasser in Brasilien.
Vor knapp einer Woche gewährte die Bank of England, die britische Zentralbank also, einer großen Hypobank einen Notstandskredit. Die Sparer reagierten darauf mit Panik und stellten sich geduldig vor die Filialen von Northern Rock, um ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen, bis die Regierung schließlich alle Einlagen garantierte. Die britische Zentralbank erntete für ihr Vorgehen in dieser Krise scharfe Kritik. Heute musste sich ihr Gouverneur vor einem Parlamentsausschuss rechtfertigen. Martin Alliot hörte zu.
Zentralbankgouverneure sind es nicht gewohnt, in aller Öffentlichkeit verspottet zu werden. Das verlieh der heutigen Anhörung vor dem Finanzausschuss des britischen Unterhauses eine besondere Würze. Mervyn King, der Chef der ehrwürdigen Bank of England, der britischen Zentralbank, wurde von einfachen Abgeordneten ins Kreuzverhör genommen.
So you were content to watch this impending disaster, this train running towards the buffers. You knew it was going to happen in September and you were saying,
Der Abgeordnete George Moody beschuldigte King, er habe der erkennbaren Liquiditätskrise bei der Hypothekenbank Northern Rock tatenlos zugeschaut, wie man einen Zug beobachtet, der mit Vollgas in die Puffer rast. Der Vorsitzende John McFall warf auch nicht mit Komplimenten um sich.
Were you having a sleep in the back shop while a mugging was taking place in the front?
Ob er etwa hinten in der Abstellkammer ein Nickerchen gemacht habe, während vorne der Laden ausgeraubt wurde. Die Hypothekenbank Northern Rock war das offensichtlichste britische Opfer der weltweit ausgetrockneten Geldmärkte, die von der amerikanischen Hypothekenkrise Anfang August überrascht worden waren. Denn Northern Rock war trotz einem stagnierenden Immobilienmarkt auf aggressivem Expansionskurs und beschaffte sich 3/4 ihrer Mittel auf diesen Märkten. Am letzten Freitag versprach die Bank von England einen teuren Notstandskredit und sofort standen die Sparer Schlange.
The effort put in to rescue Northern Rock is the equivalent of screaming fire in a crowded and darkened cinema.
Wie kam es, fragte McFall blumig, dass der Rettungsversuch dieselbe Wirkung hatte wie der Schrei Feuer in einem überfüllten dunklen Kino?
Your critics would say, Governor, that if you had undertaken the same steps as the ECB and the Fed, then we wouldn't have had the Northern Rock problem.
Wenn die Bank of England dem Vorbild des amerikanischen Federal Reserve Board und der Europäischen Zentralbank gefolgt wäre und viel früher Liquidität in die Märkte gepumpt hätte, wäre Northern Rock nicht implodiert.
to have announced at that stage either a liquidity injection on such a scale that all the banks would have had their immediate liquidity difficulties dealt with.
Eine derartige Geldspritze oder gar schon eine staatliche Depositengarantie, behauptete King, hätte zu diesem frühen Zeitpunkt unbegründeten Argwohn über die Solidität des britischen Bankwesens geweckt.
Would undoubtedly have been a signal that the authorities were deeply concerned about the entire UK banking system. That is wholly unfounded.
Die Abgeordneten, die nicht selten überfordert schienen, akzeptierten das, ohne darauf hinzuweisen, dass die Interventionen in Washington und Frankfurt keine Panik ausgelöst hatten. Die Nachfrage wäre umso berechtigter gewesen, als King ja gestern den Geldhahn doch noch öffnete. Jetzt können britische Banken auch gegen Hypothekenguthaben Zentralbankkredite erhalten, wenn auch zu hohen Zinssätzen. King blieb dem Ausschuss eine klare Antwort schuldig, was seine Kehrtwende ausgelöst habe.
I cannot claim that it's obvious that the judgment was right or not, but we have to make these judgments in real time. And I think, you know, given where we are today, I would still have done it yesterday.
Er könne sich nicht für die Richtigkeit seiner Entscheidung verbürgen, aber er würde es wieder tun. Der verbreitete Eindruck, die unabhängige Bank of England sei von einer nervösen Regierung zum Kurswechsel gezwungen worden, wurde so nicht gänzlich zerstreut. King berief sich darauf, früher hätte man in aller Ruhe hinter verschlossenen Türen eine Übernahme der gebeutelten Bank vereinbaren können. Heute werde das durch strenge Transparenzvorschriften verunmöglicht. Das mag schon stimmen. Aber die britische Zentralbank muss sich vorhalten lassen, dass sie selbst das, was noch in ihrem Ermessen lag, aus puritanischen Bedenken unterließ. Heute sank der Aktienkurs von Northern Rock noch einmal in den Keller. Eine Übernahme zu Spottpreisen zeichnet sich ab.
Martin Aliot berichtete. Der französische Präsident eröffnete diese Woche alle innenpolitischen Fronten gleichzeitig. Wohl einmal mehr in der Hoffnung, die Opposition zu überrumpeln. Den 5 Millionen Beamtinnen und Beamten kündigte Sarkozy eine kulturelle Revolution im öffentlichen Dienst an. Und dabei blieb es nicht. Seine parlamentarische Mehrheit ließ der Präsident gleichzeitig ein weiteres Mal die Einwanderungsgesetze verschärfen. In den frühen Morgenstunden brachte die Assemblée das umstrittene Geschäft im Dringlichkeitsrecht unter Dach. Aus Paris, Philipp Scholkmann.
Es ist bereits die 5. Reform der französischen Einwanderungsgesetze in nur 4 Jahren. Die Opposition versäumte nicht, das dem Präsidenten vorzurechnen. Tatsächlich ist der Verdacht schwer von der Hand zu weisen. Es gehe dabei auch um Agitation. Doch Sarkozy hat seinen Wählerinnen und Wählern versprochen, die Einwanderung, wie schon als Innenminister, auch als Präsident zur Priorität zu machen. Immigration choisie, gewählte Einwanderung statt Immigration subie, erlittene Einwanderung, lautet seit Jahren seine griffige und erfolgreiche Parole dazu. Und alle bisherigen Gesetzesrevisionen seien eben nicht weit genug gegangen, um das Ziel zu erreichen, sagt Sarkozy. Im Zentrum steht, wie schon bei der letzten Revision vor einem Jahr, der Familiennachzug, der den Hauptteil der legalen Einwanderung in Frankreich ausmacht. Voraussetzung ist nun für den Antragsteller, dass er ein Einkommen über dem französischen Mindestlohn vorweisen kann und für die nachziehenden Familienmitglieder, dass sie die französische Sprache beherrschen oder Kurse besuchen, um sie zu erlernen. Gleichzeitig halbierte das Parlament die Rekursfrist für abgewiesene Asylsuchende auf 15 Tage. Viel zu kurz protestierten vergebens die Opposition und auch vereinzelte Abgeordnete im Regierungslager. Am umstrittensten aber war ein nachträglich eingeschobener Passus, der Gentests vorsieht, um die Familienzugehörigkeit zu überprüfen. Das kritisierten sogar einige der zu Sarkozy übergelaufenen linken Regierungsmitglieder wie Außenminister Bernard Kouchner. Die sozialistische Opposition betonte, der Familienbegriff sei in Frankreich auf Anerkennung begründet, nicht auf Blutsbande. Und das französische Auslandradio RFI machte sich zum Echo der Empörung der Medien im frankophonen Afrika, wo der genetische Nachweis als Demütigung empfunden wird. Doch es zitierte auch einige afrikanische Gegenstimmen, die einräumten, dass in den letzten Jahren auch Missbrauch betrieben worden sei mit entfernten Neffen und Nichten, die unter dem Titel Familiennachzug nach Frankreich geholt worden seien. Die Regierung verwies darauf, dass andere europäische Länder ähnliche Schritte mit Gentests bereits vollzogen hätten, erwähnt wurden die Niederlande und Dänemark. Die Assemblée verabschiedete schließlich eine Fassung, in der die Gentests als freiwillig erklärt werden und erstmals nur versuchsweise, wie es heißt, für 2 Jahre angewandt werden sollen. Danach, versprach der Premierminister, werde man Bilanz ziehen. Zum ganzen Gesetz wird auch noch die kleine Kammer, der Senat, Stellung nehmen müssen, wo Nicolas Sarkozy ebenfalls über eine Mehrheit verfügt.
Das war ein Bericht von Philipp Scholkmann im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht's weiter mit diesen Schauplätzen. Sucre. In Boliviens Hauptstadt wird wieder über eine neue Verfassung verhandelt. Das heißt nicht, dass es eine neue geben wird. Basel, der grenzüberschreitende Nahverkehr, ist kein Abenteuer mehr. Sion, der alte, neue Präsident des Fußballclubs, soll's nochmals richten. Diesmal aber besser. Und Little Rock, wenn schwarze Schüler mit Armeeeskorte in die Schule müssen. Die rassistische Vergangenheit im Süden der USA ist nicht völlig Vergangenheit. Boliviens Präsident Evo Morales hat sich viel vorgenommen. Er will nicht bloß der erste indigene Präsident Boliviens sein. Er will sein Land grundsätzlich verändern und lässt zu diesem Zweck eine neue Verfassung schreiben. Das Projekt drohte aber wegen dauernder Querelen und Blockaden zu scheitern. Morales musste sich konzilianter zeigen und brachte damit die rechte Opposition dazu, die Debatte in der Verfassungsversammlung wieder aufzunehmen. Bolivien ist aber deswegen noch nicht wirklich weiter, denn die Großgrundbesitzer haben nur ein Ziel, nichts zu verändern. Ulrich Achermann.
Für die amtierende Linksregierung ist die neue Verfassung ein zentrales Thema. Der indigene Staatspräsident Evo Morales will mit dem neuen Grundgesetz ein gerechteres Bolivien begründen. Ein multiethnischer Staat mit einer plurikulturellen Gesellschaft. Ein Staat eben, der den bislang stark diskriminierten Indigenen und Mestizen klar definierte Rechte formuliert. Nur kollidiert dieses Vorhaben mit den Interessen der rechtsgerichteten Opposition. Vor allem die wohlhabenden Großgrundbesitzer im östlichen Landesteil argwöhnen, die Stärkung der indigenen Bevölkerungsmehrheit geschehe auf Kosten ihrer eigenen Privilegien. Im Prinzip dreht sich alles um den Großgrundbesitz, dem die Linksregierung den Kampf angesagt hat. Zur Demokratisierung einer Gesellschaft gehöre auch, dass der Staat den indianischen Kleinbauern und den zu kurz gekommenen Zugang zu Boden und Produktionsmitteln verschaffe, pflegt Präsident Morales zu sagen. Die verfassunggebende Versammlung, die sich mit solchen Fragen befassen muss, steht unter keinem guten Stern. Mehr als ein Jahr nach Beginn der Beratungen ist noch kein einziger Artikel verabschiedet. Ganz unschuldig daran ist auch die Regierung nicht. Weil ihr die Mehrheiten fehlen, versuchten die Regierungsvertreter zu lange mit Tricks und Finten allein ihre Visionen von der Gesellschaft und des Zusammenlebens in die Verfassung einzubringen. Die Opposition in dem in vielerlei Hinsicht zerklüfteten und gespaltenen Bolivien konterte, indem sie die Hauptstadtfrage instrumentalisierte, an der sich Ende des 19. Jahrhunderts ein Bürgerkrieg entzündet hatte. Als die verfassunggebende Versammlung sich der Diskussion verweigerte, ob der Regierungssitz von La Paz allenfalls zurück nach Sucre zu verlagern sei, in die offizielle Landeshauptstadt, kam es zu Unruhen und Zusammenstößen. Das war der Augenblick, in dem die Beratungen zur neuen Verfassung ausgesetzt werden mussten. Jetzt einigten sich Regierung und Opposition darauf, sie wieder aufzunehmen. Nur heißt das noch lange nicht, dass Bolivien zuletzt auch zu seiner neuen Verfassung kommen wird. Die reichen Minderheiten konspirieren mit allen Mitteln dagegen und längst nicht nur mit legitimen.
Wer hierzulande ohne Auto auskommen möchte, findet oft in entlegenen Bergtälern oder zu Randzeiten ein attraktives Angebot des öffentlichen Verkehrs. Allerdings gibt es gewichtige Einschränkungen. Im Grenzgebiet, selbst in großen Agglomerationen, ist das Angebot des öffentlichen Verkehrs meist äußerst dünn. Beispielsweise zwischen Genf und seinem französischen Hinterland oder zwischen dem Tessin und der bevölkerungsreichen Lombardei. Anders sieht es in der Region Basel aus, allerdings auch dort erst seit 10 Jahren. Damals baute die Region ein trinationales S-Bahn-Netz auf. Und dieses funktioniert. Aus Basel, Bert Giger.
Paris, Hamburg oder Rom. Direkte Züge aus der Schweiz in eine der europäischen Metropolen bestehen seit Jahrzehnten. Wer jedoch von Basel aus einen Ausflug ins Elsass oder nach Südbaden plante, musste sich bis vor wenigen Jahren in Geduld üben. Direkte Verbindungen gab es, wenn überhaupt, nur zu gewissen Zeiten. Anschlüsse waren nicht gewährleistet, die Züge mit alten, etwas miefigen Wagen wenig einladend. Dazu kamen häufig auch noch ärgerliche Zollformalitäten. In der Zwischenzeit hat sich jedoch viel getan. Mit der Eröffnung der Linie vom aargauischen Frick ins elsässische Mulhouse vor 10 Jahren wurde die erste grenzüberschreitende S-Bahn-Linie eingeweiht. Heute verkehren Dutzende hochmoderne Zugskompositionen auf 6 Linien quer durchs Dreiländereck. Finanziert wird das Nahverkehrssystem mit Geldern aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Ohne einen außergewöhnlichen Kraftakt aller beteiligten Parteien wäre diese Entwicklung nicht möglich gewesen, betont Alain Grof, Leiter öffentlicher Verkehr im Basler Wirtschaftsdepartement.
Wir haben mit drei Ländern zu tun. Das sind drei gesetzliche Rahmen. Das sind sehr viele Kantone auch mit am Tisch und der Bund finanziert ja auch noch mit. Also das sind ziemlich viele Behörden, die da sich einigen müssen. Und in diesem Umfeld dann eine S-Bahn aufzubauen, kostet einfach mehr Zeit, aber es ist auch ungeheuer spannend.
Und das Resultat lässt sich sehen. Auf einzelnen Linien sind die Fahrgastzahlen um mehr als die Hälfte gestiegen. Auch auf deutscher Seite fällt die Bilanz positiv aus. Dass die Realisierung der Regio-S-Bahn eine anspruchsvolle Aufgabe war, erklärt sich Walter Schneider, Landrat des deutschen Landkreises Lorach, vor allem mit Mentalitätsunterschieden in den drei beteiligten Ländern.
In der Schweiz, denke ich mal, genießt der Schienennahverkehr ganz hohe Priorität. In Frankreich etwas weniger, also ohne den Franzosen zu nahe zu treten. Und ich denke mal, Deutschland liegt zwischendrin.
Viele unterschiedliche Parteien, politische und technische Hürden. Mit ähnlichen Problemen kämpft man auch in anderen Grenzregionen der Schweiz. Genf beispielsweise plant seit Jahrzehnten eine Bahnverbindung mit dem benachbarten französischen Annemasse. Die ersten Züge fahren aber frühestens 2012. Ähnliche Bestrebungen zur Aufwertung des grenzüberschreitenden Verkehrs gibt es auch im Tessin. Die SBB haben das Projekt für eine Neubaustrecke von Mendrisio nach Varese mit Anschluss an den Mailänder Flughafen Malpensa bereits genehmigt. Tausende von Pendlern kommen so in Genuss eines attraktiven ÖV-Angebots. Die Erfahrungen in Basel zeigen zwar, dass ein Umsteigeffekt von der Straße auf die Schiene nicht sofort eintritt. Zudem bleibt abzuwarten, ob, wie im Grossraum Zürich, auch in der Region Basel ein Bauboom entlang der S-Bahn-Linien ausgelöst wird. Dafür hat man im Dreiländereck eine andere interessante Erfahrung gemacht. Nochmals Alain Grof vom Basler Wirtschaftsdepartement.
Der öffentliche Verkehr macht eigentlich dieses grenzüberschreitende Zusammenwachsen sichtbar und erlebbar. Da müssen sich dann auch die Leute mit Fragen auseinandersetzen, mit denen sie sich sonst nicht auseinandersetzen. Wie funktioniert das Tarifsystem und wo steige ich da rum und so. Und dann kommt man miteinander ins Gespräch und beginnt sich für den Nachbarn zu interessieren.
Mit anderen Worten, der grenzüberschreitende Nahverkehr als Chance zur Völkerverständigung.
Beat Kieger. Heute Abend spielt der FC Sion gegen Galatasaray Istanbul. Er tat das schon einmal vor 10 Jahren. Damals ging es um einen Startplatz in die Champions League, also um Millionen. Präsident Christian Constantin pokerte hoch, er kaufte sich ein 32 Mann starkes Topkader zusammen und verlor. Constantin verließ den Club und hinterließ einen Schuldenberg. Heute spielen Sion und Galatasaray ums Weiterkommen im UEFA Cup. Und der Präsident heißt wieder Christian Constantin. Patrick Mühlhauser hat ihn getroffen und mit ihm über große Hoffnungen und böse Erinnerungen gesprochen.
Christian Constantin liebt die Kontrolle. Von seinem Büro aus überblickt er alles, sein Architekturbüro, Fitnessraum und Wohlfühlzentrum für die Sion-Spieler. In einer Ecke des großen Büros steht ein ausgestopfter Wolf.
Das ist ein Loup du Canada.
Kein Wolf aus dem Wallis, sondern aus Kanada, versichert Christian Constantin und rührt entspannt im Café. Die Niederlage vor 10 Jahren gegen Galatasaray, die Sion den Einzug in die Champions League verhinderte, diese Niederlage sei keine Schande gewesen, findet er heute.
Galatasaray était quand même une très grande équipe dans ce sens qu'elle était composée de pratiquement 4 ou 5 joueurs de l'équipe nationale de Roumanie et puis la pratiquement la totalité de l'équipe de Turquie.
Mehrere rumänische Nationalspieler und praktisch die ganze türkische Nationalmannschaft hätten damals gegen Sion gespielt. Trotzdem schickte Constantin nach der Niederlage seinen Trainer Alberto Bigon in die Wüste und ging Monate später selber, um anderen in der Clubleitung Platz zu machen, wie er sagt. Andere sagen, weil er ein Loch in die Kasse riss. Constantin habe das Geld in der Hoffnung auf die Champions League Millionen mit beiden Händen zum Fenster rausgeworfen. Er sei verantwortlich für den Schuldenberg von 14 Millionen Franken, sagt Stéphane Rion gegenüber Radio DRS. Rion trat damals die Nachfolge von Constantin als Sion-Präsident an. Doch er konnte den Niedergang nicht abwenden. 2002 war Sion Konkurs. Constantin erinnert sich gerne daran, dass ihn viele damals am liebsten hinter Gitter gesehen hätten.
cette époque-là, tout le monde voulait me mettre en prison. De mon côté, on m'a beaucoup cherché d'histoire, mais en réalité, on s'est aperçu que c'était pas chez moi qu'il y avait eu des fautes, mais c'était dans mes successeurs.
Tatsächlich wurde Constantin für seine Misswirtschaft nie verurteilt. Den schwarzen Peter haben andere in den Händen. Erst kürzlich hat der Walliser Untersuchungsrichter Strafuntersuchung eingeleitet wegen Urkundenfälschung und Betrug. Im Visier die Clubleitung zwischen 1999 und 2002, also Rian und seine Nachfolger und nicht Christian Constantin. Nur eine richterliche Nachlassstundung hatte den Absturz Sions in die Bedeutungslosigkeit verhindert. Und plötzlich, 2003, stand er wieder in der Türschwelle, Christian Constantin. Der Unternehmer kaufte den FC Sion auf und machte die zweitklassige Mannschaft inner kurzer Zeit erstklassig. Constantin führt den Club mit eiserner Hand. Wer nicht spurt und die Leistung nicht bringt, steht auf der Straße. Manch ein Trainer hat seinen diktatorischen Führungsstil schon zu spüren bekommen.
Les plus grands dictateurs, c'est pas ceux qui crient le plus fort, c'est ceux qui sont capables d'atteindre un objectif et puis que les gens le suivent pour atteindre cet objectif.
Nicht wer laut brüllt, sei ein guter Diktator, sondern wer die Leute hinter sich versammeln könne und seine Ziele erreiche, sagt Constantin. Und sammeln, das kann er, auch Geld, viel Geld. Innerhalb einem Jahr ist das Budget des FC Sion um 5 Millionen auf 14 Millionen Franken gewachsen. Constantin nutzt dabei auch seine Machtstellung als einflussreicher Unternehmer aus. Wer einen Auftrag von seiner Architekturfirma bekommen will, wird mehr oder weniger freiwillig Sponsor des FC Sion.
Mais c'est la seule manière que vous avez de faire tourner une activité. Quelqu'un me donne plus volontiers de l'argent si je lui donne du travail.
Gegengeschäfte seien normal, meint Christian Constantin. Sein nächstes Großprojekt ist ein europataugliches Stadion im Wallis. Ob seine Mannschaft europatauglich ist, wird sich heute Abend im Exil in Genf zeigen.
Nous, on a relativement assez convaincu qu'on est capable de faire un exploit, voilà.
Christian Constantin glaubt an die Überraschung. Das glaubte er schon vor 10 Jahren.
Das war ein Bericht von Patrick Mühlhauser. Es ist jetzt 18.33 Uhr, Zeit fürs Dossier. Tausende von Menschen protestieren zur Stunde im US-Bundesstaat Louisiana in einem winzigen Städtchen namens Gina gegen Rassendiskriminierung. Dort wollten sich 6 schwarze Schüler kürzlich auf dem Pausenplatz unter einen Baum setzen, unter den sich bisher stets weiße Schüler setzten. Einige Tage später hingen just an diesem Baum Schlingen, wie man sie früher brauchte, um Schwarze zu hängen. Es kam zu Schlägereien zwischen den schwarzen und weißen Schülern. Und jetzt drohen den Schwarzen bis zu 15 Jahre Gefängnis, während die Weißen ungeschoren davonkommen sollen. Die Fall der Gina Six erinnert an ein Ereignis, das vor 50 Jahren weltweit für Schlagzeilen sorgte. Im September 57 mussten 9 schwarze Schüler von Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett in die Central High School von Little Rock in Arkansas eskortiert werden. Anders war die Aufhebung der Rassenschranken dort nicht zu erreichen. Die 9 von damals kennt man heute als die Little Rock 9. Peter Vögerli hat einen der 9 getroffen.
Am Anfang war die komplette Fehleinschätzung. Alles ist friedlich und ruhig in Little Rock, rapportierte der Reporter der New York Times kurz vor dem ersten Schultag Anfang September 1957, an dem zum ersten Mal 9 schwarze Teenager an die Central High School von Little Rock mit 2000 weißen Schülern aufgenommen werden sollten. Okay, antwortete sein Chef, mach dir einen schönen Abend, geh ins Kino, und er fügte wahrscheinlich gedankenlos hinzu, außer die Stadt geht unter. Er sollte Recht behalten. Denn wenige Stunden später kündigte der Gouverneur von Arkansas, Orville Eugene Forbes, am Fernsehen an, dass er Truppen der National Guard, des Militärs des Bundesstaates Arkansas, zur Wahrung von Sicherheit und Ordnung in Little Rock mobilisiert habe.
Units of the National Guard have been and are now being mobilized with the mission to maintain or restore the peace and good order of this community.
Sicherheit und Ordnung hieß, die Soldaten hatten den 9 schwarzen Teenagern den Zugang zur Central High School zu verwehren. Es gebe Hinweise auf gewalttätige Ausschreitungen wegen der Aufnahme der 9 in die weiße High School, sagte Forbes wahrheitswidrig. Als die 15-jährige Elizabeth Eckford, eine der 9 schwarzen Schüler, am nächsten Tage allein zur Schule kam, sah sie sich von einer aufgebrachten Menge und grimmigen Soldaten umringt, die sie nicht beschützten. Es gab kein Vor und kein Zurück mehr. Das Mädchen setzte sich auf eine Bank bei einer Bushaltestelle und verbarg seine Angst hinter einer dunklen Sonnenbrille. Der New York Times Reporter gesellte sich kurz zu ihr und sagte: Lass sie nicht sehen, dass du weinst. In der Folge entspannte sich ein wochenlanges Seilziehen. Der Konflikt wurde zum ersten großen Fernsehereignis in den USA. Mehr noch, die Bilder von Little Rock gingen um die Welt.
Alex Wilson's photo, the photo of Alex Wilson being beaten was on the front page of Pravda.
Die Attacke eines wütenden Mob auf den schwarzen Journalisten Alex Wilson sei sogar auf der Frontseite der Pravda abgebildet gewesen, erinnert sich Dorothy Gilliam, die erste schwarze Journalistin der Washington Post. Nicht zuletzt, weil die Diskriminierung der Schwarzen in den USA eine Trumpfkarte der Sowjetunion im Kalten Krieg wurde, entsandte Präsident Eisenhower schließlich Einheiten der 101. Luftlandedivision, die die neuen von Little Rock mit aufgepflanztem Bajonett erstmals am 23. September in die Schule eskortierten.
An extreme situation has been created in Little Rock. Mob rule can not be allowed to override the decisions of our court.
Der Mob könne nicht Recht und Gesetz in den USA außer Kraft setzen, sagte der Präsident. Denn das oberste Gericht hatte 1954 entschieden, dass die alte Regel «separate but equal», gleichberechtigt aber getrennt nach Rassen, in Schulen verfassungswidrig sei. Wir wollten damals die bestmögliche Ausbildung, erinnert sich Ernest Green heute, der älteste der Little Rock Nine, und die weiße Central High School sei viel besser als ihre alte schwarze Schule gewesen.
We saw Little Rock Central as an educational institution that was doing more for its students than the city of Little Rock was doing at the old high school that we had left. So for us, it was trying to get the best education that the city had to offer at that time.
Green hat es geschafft. Ist heute Generaldirektor bei der renommierten Investmentbank Lehman Brothers. Überraschenderweise mag nicht so sehr von der Hautfarbe, sondern mehr von ökonomischer Diskriminierung reden. Glaubt an den amerikanischen Traum, ihm geht es vor allem die Chancengleichheit.
Proving my little experiment when I was a teenager that if you give me the opportunity, I can try to be as competitive as anybody else.
Seine Erfahrung war, dass so fähig wie jeder andere war, wenn die gleiche Chance wie die anderen erhielt. Eine gute Ausbildung. An der H.D. Woodson High School im Nordosten Washingtons seien die Little Rock Nine 50 Jahre danach bei den Schülern weder ein Thema noch ein Begriff. Noch schätzen sie, was sie durch den Kampf der Little Rock Nine zu verdanken hätten, sagt Ken Friedman, der von Anfang an seit fast 40 Jahren an der H.D. Woodson unterrichtet.
These children are not aware of that, particularly, nor do they appreciate what was done so that they could have a school like this.
Wie denn auch, wenn auf 1100 schwarze, 2 weiße Schüler kommen. Washington sei so stark nach Rassen getrennt, dass die schwarzen Schüler in ihrer schwarzen Welt lebten, nichts anderes kennen und sich auch nichts anderes wünschen würden, meint Ken Friedman.
The clubs they go to, the places they hang out, the people they see are all of one race. So it's almost, they would probably say, a voluntary segregated kind of community. They don't feel discriminated against.
Das bestätigt auch der 17-jährige Raymond Barnett.
I do believe it's a separate society, but it's not looked at as the kids here, they just take it as is.
Rassentrennung sei kein Thema, sondern ein natürlicher Zustand. Allenfalls würde die Frage nach mehr Geld für die H.D. Woodson High School gestellt.
It comes up as, okay, they're not giving us enough finances to keep the school up to date.
Einen Zusammenhang zwischen Armut, Hautfarbe und Rassentrennung sehen die Schüler nicht. Obwohl besteht. In den USA sind mehr schwarze Männer im Gefängnis als an einem College. Die H.D. Woodson High School war bei ihrer Gründung eine moderne Vorzeigeschule mit Schwimmbad und Lift. Das Schulgebäude, ein Betonturm, erhielt den Übernamen «The Tower of Power». Die Lehrer brachten ihre eigenen Kinder in genau diese Schule. Heute würde das keiner mehr tun, sagt Ken Friedman. Früher seien 80 außerschulische Aktivitäten angeboten worden, heute seien es noch 4 oder 5. Denn wer traue sich nachts nach der Schule noch auf die Straße? In den 80er Jahren habe die Droge Crack die Kommune die H.D. Woodson High School schwer getroffen. Wer konnte, sei weggezogen. Damals seien Hunderte von Schülern durch Crack und Gewalt umgekommen.
But in the 80s, there were so many people. There are hundreds of children now that have gone to Woodson High School that have been shot and killed because of the crack epidemic.
Noch heute sei die Gegend gefährlich, weiß Susie Kay, die Gründerin der Stiftung Hoop Dreams, die Finanzmittel und Beratung organisiert, um Schülern in DC den Sprung in ein College und eine gute Zukunft zu ermöglichen. Auch dank Hoop Dreams hätten 850 Jugendliche in Washington DC in den letzten 11 Jahren diesen Sprung geschafft und etwa 250 hätten sogar einen Abschluss.
Since 1996, we have now helped send about 850 DC public high school students to college, and about 250 of those have now graduated from college.
Sie versuche den Jugendlichen zu helfen, die im Schatten der US-Hauptstadt aufwüchsen, sagt Kay, die in den 90er Jahren die einzig weiße Lehrerin an der H.D. Woodson High School war.
This is our attempt, our effort to really do something with them, very much with students growing up here in the shadows of the nation's capital.
Und das ist nötig, denn die im Dunkeln sieht man nicht. Die öffentlichen Schulen werden über die Grund- und Vermögenssteuern und über Spenden im Einzugsgebiet der Schulen finanziert und je reicher die Wohngegend, desto besser die finanzielle Ausstattung der jeweiligen Schule.
Das war die Reportage von Peter Vögerli und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Urs Bruderer und für die Nachrichten Rolf Hieringer, am Mikrofon Martin Durrer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.